Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zur Folge 46 von Alt und Spiele, eurem Lieblingspodcast für Videospiele und alles, was da so dazu gehört. Heute wieder mit einem Gast. Insofern sind wir wieder wie in der vergangenen Folge zu dritt. Aber erstmal die Stammbesetzung sind meine Wenigkeit und aus Erkrath live dazugeschaltet.
Live quasi von nebenan der A46, passend zur Folge 46. Tobi Wienke, einen wunderschönen guten Abend. Und der Andreas hat gesagt, pass auf, ich hab da wen, den müssen wir unbedingt unseren Podcast holen. Oh. Eine der Koryphäen im Bereich des Retro-Gaming, würde ich mal so
verstehen. Danke.
Ja, ja. Oder wie heißt das? Koryphäe ist doch das richtige Wort, ne? Experte.
Ja.
Blendet man unten ein, Videogame-Experte.
Ja. Ich bin verrückt genug, ein paar Projekte zu machen, die andere für unmöglich hielten.
Ja.
Und das in meiner Freizeit. So würde ich mich beschreiben, ja.
Okay, und genau darüber wollen wir sprechen. Herzlich willkommen, Jörg Dröge. Guten Tag.
Hallo. Herzlich Freut mich, willkommen. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, absolut. Das darfst du nicht nur, das musst du, weil ich finde nämlich auch, vermute ja mal, ihr geneigte ZuhörerInnen da draußen habt ja Ahnung von Videospielen. Aber das, was der Jörg macht und vor allem auch die Leute, die der Jörg kennt und die Projekte, in die er entweder involviert ist oder die er kennt, das sind echt Sachen, da fallen uns allen die Kinnladen herunter, glaube ich. Vor allem, wenn man jetzt erstmal, weiß nicht, wenn ich gleich schon mal lospreschen darf.
Klar.
Du bist für vieles bekannt, Jörg, aber eben vor allem für die Scene World. Und das ist ein Magazin, das erscheint für den C64. Hä?
Ja, das ist ja nicht mal das Besondere. Das ist ja nicht mal das Besondere. Da gibt es viele, ja. Da gibt es viele Discmags für den C64, also Magazine, die auf dem C64 auf Diskette laufen. Aber die Besonderheit ist, wir laufen auf jedem Modell von dieser Kiste. Auf den amerikanischen, kanadischen und auf den europäischen. Also sowohl NTSC als auch PAL. Und wir haben damals im Jahr 2000 ein Magazinsystem entwickelt, das anhand von Autoerkennung automatisch erkennt, laufe ich auf einer amerikanischen Kiste oder auf einer europäischen, und dann automatisch alles anpasst. Ja. Mhm. Und bis heutzutage sind wir das einzige Magazin, das auf amerikanischen Systemen nicht crasht, wenn man es startet.
Aber ja, wow. Vielleicht spüle mal ganz kurz zurück. Also wir sind hier ein Podcast und dieser Podcast wird über alle möglichen Plattformen verbreitet, damit eben wir unsere Reichweite maximieren und jede und jeder, der uns hören will, das eben auch kann. Du machst jetzt ein Magazin und dieses Magazin, das ist auf einer Diskette und die schiebe ich meinen C64, wenn ich denn noch einen habe.
Ja.
Das ist ja genau das Gegenteil von, ich will sozusagen die maximale Reichweite. Das ist ja so quasi. Ich
meine, nicht ganz.
Du sagst, ne, es geht auch auf US-Versionen und so weiter. Ja. Aber trotzdem, wie kommt man auf so eine Idee?
Das ist ja. Ja, das ist ganz einfach. 1998 im April bin ich damals der Demoszene beigetreten. Vorher wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Und in demselben Monat, in demselben Zeitpunkt hat das damalige einzige Diskettenmagazin aus den USA, die Triven, eingestellt. Ja, gut, die kamen noch mal für ein paar Ausgaben 2005, und dann wurden sie ein zweites Mal eingestellt. Und ich hatte damals als 16-Jähriger, als Teenager die Idee, warum macht man eigentlich nicht ein Magazin, was auf allen C64 läuft? Warum gibt es zwei verschiedene Welten? Warum gibt es die Triven für Amerika und alle anderen Discmags für Europa? Warum macht man nicht einfach eins, was auf allen Maschinen läuft? Ne? Mhm. Und da war natürlich die Reaktion, in Amerika und Kanada und so passiert sowieso nichts mehr, was C64 angeht. Das ist vergebenste Lebensmühe. Und ich habe meine Idee damals auf unsere Gruppen-Homepage praktisch gepublished. Und ein kanadischer Demo-Szene hat das damals durch Zufall entdeckt und hat mir geschrieben, you are looking for people from America, from NTSC World, you found somebody. Und dann hat er mich mit allen Leuten connected, die aus Amerika halt gut im Programmieren sind und auch bereit sind, Texte zu schreiben und so weiter. Und dadurch haben wir dann den Europäern und Australiern, die auch europäisch sind, weil die auch PAL nutzen, also den europäischen Fernsehstandard, gezeigt, oh, da ist doch was in Amerika, da ist doch, geht doch was rum. Und dann haben wir auch dann Leute durch unsere Homepage aus Peru auf uns aufmerksam gemacht und aus Argentinien. Und da kam raus, oh, da ist ja noch viel mehr los als in den USA, Kanada, Australien und Europa. Da ist ja noch, sind ja noch Leute in Peru und sind noch Leute in Argentinien und so. Total krass, ne?
Also das ist wirklich krass, weil der ist ja C64, also dass der halt ein weltweiter Erfolg war, ist, glaube ich, das weiß jeder, wenn man sich das mal bewusst macht, dass da jetzt noch Menschen in Peru sitzen, die auf ihrem C64 euer Magazin, ich nehme an, die Sprache eures Magazins ist Englisch.
Ja, logisch. Ja, logisch. Ne?
Euer Magazin sich dann da auf Diskette, auf Datasette gibt's euch aber nicht.
Nein, das geht nicht. Ja.
Nee. Das ist halt wirklich faszinierend. Ja. Wie viele, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr da Zahlen habt, aber wisst ihr, wie viele Leute schätzungsweise noch einen C64 benutzen oder
besitzen? Oh, das kann ich nicht sagen, aber ich kann sagen, die Downloadzahl pro Ausgabe ist zwischen 2000 und 3000, ja. Wobei es uns seit ein paar Jahren auch online gibt. Mhm. Also man kann einfach an den PC gehen oder an deinen Mac oder an deine Linux-Maschine und in den Firefox gehen und dann kannst du einfach sagen, run online und dann wird die Ausgabe in einem virtuellen C64 in einem sogenannten JavaScript-Version von Vice, das ist dieser Emulator, einfach dann gestartet. Ja. Das heißt, man kann also die 1:1-Erfahrung auch im Browser haben. Ja.
Hm. Boah, mega toll. Wobei, ich muss selber sagen, ich selber habe ja nie habe keinen Brotkasten besessen. Mein Nachbarskumpel, der hatte den irgendwie und ich war oft auch dann oben zum Zocken. Ich war mehr das Konsolenkind. Aber was ist das Faszinierende am C64, Jörg, dass du bis heute dich damit so intensiv beschäftigst und bis heute da quasi ein Magazin an den Start bringst?
Naja, ganz easy, war der erste Heimcomputer, der sich auch zu Massen verkauft hat. War halt je nach Zahl zwischen 20 und 40 Millionen verkauft und ist ja auch im Guinness Book of World Records so gelistet. Ja? Und ist halt so. Und
wurde ja auch Volkscomputer genannt, glaube ich, in Deutschland, ne?
Ja, nee, das war dann der VC20.
Echt? Oh, Entschuldigung, sorry.
Der Vorgänger vom C64.
Das schneiden wir raus, Entschuldigung.
Genau. Nee, wir schneiden hier nicht raus, Andreas.
Der
VC20 hat sich vertan, so.
Genau, der VC20, der Vorgänger vom C64, der war der Volkscomputer. Das lag daran, dass der Original VIC hieß, Video Interface Chip, VIC. Und die Deutschen haben immer Fick gesagt.
Ah,
und das ist eine echte Geschichte. Das hat mir damals der Chuck Pettle, der ehemalige Designer, Hardware-Entwickler von Commodore, auch so gesagt. Und dann haben die halt festgestellt, wir müssen den umbenennen. Und deswegen haben sie dann das I weggenommen und daraus Volkscomputer gemacht.
Ah, schön. Das ist ja die gleiche Geschichte wie mit Pac-Man, der ursprünglich Pac-Man hieß.
Genau.
Der Hockey-Puck.
Ja, genau.
P-U-C-K-N, und als das dann in die USA geliefert wurde und man bei dem P sozusagen nur rechts ein bisschen was wegretuschieren musste, einen unflätigen Begriff zu...
Genau. Ich muss dich schon wieder korrigieren, Andreas, nicht wegretuschieren, sondern in der Spielhalle abknibbeln.
Ja.
Wir reden vom prädigitalen Zeitalter.
Ja, genau. Da war der Photoshop noch um die Ecke, ne? Da
genau.
Da stand doch Fotomont, da gab's noch das Wort Fotomontage.
Ja, das stimmt. Und Fotomontageabteilungen und so. Das stimmt. Aber du hast es jetzt schon angedeutet, du hast gerade irgendeinen ehemaligen Commodore-Executive zitiert. Jörg, du bist auch gerade über deine Arbeit für das SceneWorld Magazine, bist du unglaublich gut connected in dieser ganzen Szene, gerade in der Retro-Szene, aber weit darüber hinaus. Und für ein Magazin, was in Anführungszeichen nur eben auf so einem Retro-Computer ausgespielt wird und dann natürlich auch im Netz, obwohl es natürlich tausende Male abgerufen wird, wie du sagst, was ja überragend ist, trotzdem eben eine relativ geringe Verbreitung hat, bekommst du unglaublich viele Leute von Rang und Namen immer da rein. Erzähl doch erstmal, also überhaupt, wie du dazu kommst, wie die Reaktionen auch so sind und was man sozusagen in deinem Magazin alles so findet. Es sind ja ganz viele eben Interviews auf Englisch mit hochrangigen Branchenlegenden, aber auch nicht nur.
Ja, also es sieht so aus, durch die durch das Diskettenmagazin bin ich natürlich dann auch zur Gamescom gekommen, weil die gemeint haben, in die Retro Area ein Diskettenmagazin wollen wir auf jeden Fall zeigen. Und einer unserer amerikanischen Redakteure, der AJ, der kam 2014 auf die Idee, ich gucke mir für $5 ein Mikro aus dem Secondhand-Laden holen, ne? Und warum machen wir nicht einen Podcast? Und durch diesen Podcast gab es dann eigentlich mehr Verbreitung. Also seit 2014 haben wir dann den Cineworld Podcast und dadurch haben wir uns praktisch vom Angebot her erweitert. Wir machen aber immer noch das Diskettenmagazin, also die Ausgabe 31 ist letzten Freitag erschienen, also gerade ein paar Tage alt, ja. Aber dadurch, durch den Podcast, habe ich halt dann praktisch mehr Reichweite und mehr Bekanntheit erlangt, ja. Vor allem für das Team, das ist ja ein Teamprojekt, wir sind 20 Leute auf der ganzen Welt verteilt, also wir haben Leute in Peru, einer unserer Grafiker ist aus Peru, der war auch letztes Jahr vor Ort auf der, nicht letztes Jahr, letzte physische Gamescom, auf der Gamescom vor Ort, ja. Wir haben auch Leute aus UK, USA, wie schon gesagt, und Ungarn und sogar einen, der in China sitzt. Also wir sind Cineworld, ist auch das Team, ist auch auf der Welt verteilt und dadurch haben wir natürlich auch Möglichkeiten zu sagen, wir gehen mal auf ein Event in Amerika, ne? Oder halt in Deutschland, das tue meistens ich dann abdecken. Oder jetzt sind wir zum Beispiel eingeladen bei der Rotterdam bei der Floppy Total. Die bringen jetzt zum Beispiel ein Buch raus zum Thema Floppies, wo wir auch interviewt werden. Und da wird einer unserer Akteure aus den Niederlanden dann da vor Ort sein. Also dadurch haben wir praktisch so diese Durchdrungenheit. Und wir haben letztes Jahr sogar das Milestone geschafft, dass wir so viel Traffic auf dem Podcast hatten, dass unser Webhost einfach mal abgeschaltet hat. Das muss man erstmal hinkriegen. Absolut. So, ihr braucht so viel Traffic, ich musste erstmal wegen den anderen Kunden euch erstmal hier abschalten. Und dann mussten wir praktisch dann unseren ganzen Podcast, die ganzen MP3s auf den externen Server packen und so. Also da haben wir ein bisschen zu viel Traffic bei Spotify erzeugt. Ja.
Quasi die Friendly Fire Variante von DDoS-Attacken.
Genau, ja. Spotify hat uns einfach nach unten manövriert, weil halt einfach zu viel Zuhörer auf den Dateien waren, ja. Also das so gesehen.
Respekt, müssen wir auch schaffen.
So gesehen würde ich sagen, gibt uns das Recht, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wobei halt am Anfang jeder gesagt hat, das Konzept ist scheiße, interessiert niemanden. So alles, was Discmag ist und nicht die Demoszene betrifft, ist vom Aussterben bedroht. Und 22 Jahre später gibt es uns immer noch.
Ja. Mit einem Team, wie du sagst, über die Welt verteilt. Ja. Aber das sollten wir auch noch mal ganz kurz festhalten. Alle ehrenamtlich, das ist für euch ein Hobby. Also ihr verdient damit nichts, ne?
Null, ja.
Null.
Genau.
Wahnsinn.
Genau, das heißt, also ist tatsächlich ein Hobby und viele davon sind auch schon seit dem 1. November 2000 dabei, also seitdem wir gegründet worden sind.
Ja. Jetzt hast du gerade von so Events erzählt, wie diesem Floppy-Event in den Niederlanden. Wir haben uns ja, glaube ich, auch auf Events getroffen.
Es gibt Frankfurter Filmmuseum bin ich damals eingeladen worden, weil ich immer mittwochs in Rahmenprogramm abends auf Twitch gemacht habe zum Thema Film and Games, das war ja damals die Ausstellung, ja, und da sollte ich halt Leute aus der Spieleindustrie oder halt aus der Retro-Geschichte oder aus der Demoszene oder aus der Cosplay-Area und dann hatten wir halt mal den Tron-Guy, was ja einer der ersten Cosplayer war damals, der praktisch sich dann so ein Kostüm angezogen hat und sagt, hey, ich bin hier der Tron-Guy. Und oder zum Beispiel den Geschäftsführer und den Stellvertreter von 3D Realms haben wir mal interviewt. Und nebenbei haben wir noch ein paar andere interviewt, ja. Da haben wir uns damals kennengelernt, genau. Das war 2015 im Frankfurter Filmmuseum.
Ah, okay. Ja, weil ich scroll gerade durch eure Video-Interview-Liste, die ich hier online finde.
Das sind die historischen. Die Podcasts findest du unter Podcast.
Okay.
Die Podcasts sind nicht historisch und die Interview-Sections sind die historischen. Die haben mal nichts mit dem Podcast zu tun. Das sind zwei getrennte Linien.
Okay, alles klar, verstehe. Weil ich bei dem Video-Interview etwas Wunderschönes sehe. Biggie Lechtermann. Ihr habt Biggie Lechtermann
interviewt. Ja. Ja, da habe ich tatsächlich auch zwei Voice-Over-Artists engagiert, dass die dann eine englische Version davon machen, damit wir auch dann eine internationale Version des Interviews haben. Ja. Aber Biggie Lechtermann habe ich auch interviewt, ja. Zum ja, Computer Corner also, damals, ja.
Ja, genau, richtig. Ich kann mich da auch noch dunkel dran erinnern, als Videospiele und Computer noch so als exotische Teil von Fernsehsendungen waren. Und da gab's ja auch mal eine Sendung von Thomas Gottschalk, die Sendung Telespiel, wo aufgrund von Lärm des Publikums im Studio Pong gespielt wurde sozusagen. Wo übrigens auch der Begriff Telespiel sich als Videospiel adäquat durchaus mal eine Zeit lang durchgesetzt hat. War ja wirklich klasse, was es alles gab. Und das alles ja so, ja, ich sag mal, rund um den Computer, den ihr hauptsächlich thematisiert. Jetzt erinnere ich mich dunkel, dass es früher in C64 Printmagazin in den 80er Jahren Codes gab, die man abtippen konnte, um dann quasi sein eigenes Spiel zu machen. Habt ihr das auch?
Nein, das haben wir nicht. Nein, haben wir nicht. Aber zum Thema, ob es uns auch auf Kassette gibt. Mhm. Es gab damals ja die Input 64 in den 80ern. Die gab es auch als Datasetten-Version tatsächlich. Ja.
Ja, und wahrscheinlich ist Datasette, ich meine, überhaupt eine Leute, die noch einen C64 haben, ist ja schon cool. Aber die Datasette, ist die überhaupt noch verbreitet? Ich meine, die war ja damals schon naja, nicht wirklich State of the Art, würde ich mal sagen.
Oh, es gibt einige, die finden, das hätte besser als Kassette zum Beispiel. Ja, gibt's
aha.
Noch. Ja, gibt's noch. Werden auch noch neue Spiele für die Datasette entwickelt, ja. Vor allem in Großbritannien hat sich die Kassette, die hat sich die Diskette nie so wirklich durchgesetzt gegenüber der Kassette, ja. Was ganz cool ist, es gibt dann so Stories, was viele gar nicht wissen. Zum Beispiel gab es damals das Spiel Last Ninja von System 3, eins der bestverkauften Spiele 1987. Und halt die Diskettenversion kriegt man fast gar nicht, weil halt in Großbritannien, wer kauft sich die Diskettenversion? Und das Krasse ist, System 3 war das so scheißegal selber, die haben einen Loader in die Diskettenversion eingebaut, wo die Floppy immer läuft, permanent. Auch während man spielt und der gar nicht laden muss. Der Motor läuft permanent. Das heißt, auch damals, 1987, schon damals war das ein 1541 Floppy-Killer, weil damals waren bei dem ersten Modell der 1541, bis dann später die 1541-2 kam, das Netzteil in der Floppy verbaut und nach 3-4 Stunden hat die überhitzt und dann macht's irgendwann Puff und dann war die halt kaputt, weil das Netzteil überhitzt war. Ah, okay. Und das heißt, da hat man halt gesehen, System 3 war das so scheißegal. Und wo dann die amerikanische Version gekommen ist von Activision, haben die den Loader entfernt, das Spiel auf NTSC gefixt und ihren eigenen Loader eingebaut, der natürlich dann immer, wenn das nicht gerade laden muss, natürlich ordnungsgemäß die Floppy stoppt. Und krass ist, die haben sogar ein System eingebaut, dass das Spiel weiterhin auf PAL läuft. Das heißt, der NTSC-Import von Activision ist besser als das britische Original, weil es einen floppy-schonenderen Fastloader hat. Ja. Total krass.
Total spannend. Du bewegst dich ja jetzt wirklich, also man hört ja sofort, auch wenn man vielleicht jetzt nicht unbedingt mitkommt und ich habe die Hälfte davon nicht ganz verstanden, muss ich gestehen, weil es einfach meine Kompetenz deutlich übersteigt. Du bist da sehr, sehr tief drin. Sowas ist aber total spannend, auch das Thema Emulation von Retro-Spielen. Es gab mal Gerüchte, dass Nintendo die Emulation des NES Mini zu implementieren, gar nicht auf eigene Emulatoren zurückgegriffen hat, sondern sich im Grunde genommen einen aus dem Internet geklaut hat. Ja. Das wurde angeblich, also es gibt angeblich Beweise dafür, nämlich in dem Code, den man auf dem NES Mini findet, sind Code-Zeilen, die eigentlich da nicht hingehören, sondern die aus einem anderen Projekt stammen. Ne?
Ja.
Also wenn manche Leute jetzt glauben, ach ja, das ist jetzt alles irgendwie sehr viel Detail, so viel Detail ist manchmal ganz, ganz spannend, oder? Wenn man
sich ja, gut, weil du sagst, die Hälfte verstehen. Na gut, diese Sache mit dem Floppy-Loader habe ich halt rausgefunden, weil ich nach 10 Jahren intensiver Suche auf eBay die Originalversion des Spiels gefunden habe und dann einfach mal zu Hause in die Floppy gesteckt habe, ja. Und so ist das halt. Ja. Und ich meine, vieles weiß ich halt auch einfach nur durchs Lesen in Wikipedia oder durch einfach mal googeln. Der technisch visierte, der halt immer alles repariert hat, war mein Großvater. Und so gesehen bin ich dann halt da seitdem auf mich allein gestellt und muss halt dann gucken, dass ich dann gewisse Dinge mir halt selber zusammensuche an Infos. Aber die Sache ist ja die, dass ja heutzutage die wahren, sagen wir mal, Experten, die halt auf YouTube groß sind und so, die richtig bekannten Leute ja selber Historiker sind und schon 13 Jahre jünger sind als ich oder so. Ja? Also wir haben letztens Kelsey Lewin interviewt, die da, die halt Vizepräsidentin ist von Video Game History Federation Foundation, sorry. Und die ist 27. Und die kennt sich über das Thema NES-Spiele und die ganzen Stories und so viel besser aus als ich. Obwohl ich auch einen NES habe und mich ein bisschen mit dem Thema auskenne. Aber die ist halt nochmal eine Stufe krasser. Ja. Also es gibt jetzt viele in den 20ern, die sich zurückorientieren und Sachen über Systeme und Spiele wissen, die lange, lange vor ihrer Geburt stattfanden.
Das Spannende ist ja bei diesen Menschen, die sind da vielleicht auch ein bisschen neutraler, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich irgendwo ein altes NES sehe, ja, da bin ich nicht mehr neutral, da bin ich halt einfach ein bisschen, wie sagt man, befangen, weil es war einfach meine Kindheit und Jugend, genauso wie ich mich total freue, wenn ich den alten Atari raushole oder halt auch mal wieder einen C64 zu Gesicht bekomme. Gut, auch in der Mini-Version gab es den C64, ja, okay, lassen wir mal so stehen. aber ja, der C64 an sich, es gibt ja Leute, die sagen, oh, der C64, ja, der wurde ja als Heimcomputer angepriesen, aber im Grunde hat man damit ja hauptsächlich gespielt. Jetzt frage ich dich mal als Experten, welche Anwendungen im damaligen 80er Jahre prädigitale Zeitalter hat man zu Hause auf einem C64 tatsächlich benutzt?
Also ich bin ja durch Tobi gekommen, durch meinen Großvater, der selber gezockt hat. Sein Lieblingsspiel war damals Lemmings.
Lemmings, ja. Okay.
Und das war ja das letzte kommerzielle Spiel für den Mainstream-Markt auf dem C64 1994. Und der hat seinen C64 für alles benutzt, auch zum Beispiel für Bizarre-Write, um Briefe zu schreiben.
Ah, okay.
Ja. Und er hat sich damals in seinen MPS 802, den Drucker habe ich auch noch, ein deutsches ROM eingebaut, damit er die deutschen Umlaute hat. Also der hat das richtig seriös betrieben. Und ich habe in den späten 90ern, als ich in diese Retro-Szene reingerutscht bin, auch GIOS verwendet, was so eine grafische Oberfläche ist, so, sagen wir mal, Konkurrenz für Windows auf dem C64.
Ja, ne? Okay.
Also da kann ich schon sagen, ich kann aus familiären Kreisen behaupten, man kann ihn seriös zum Arbeitstier nutzen.
Okay, allerdings halt, ich sage mal so im Verhältnis, ich glaube, für 2 Stunden Spiel hat man 10 Minuten dann wirklich gearbeitet, oder?
Wie würdest du das sagen? Ja, mein Großvater, der hat halt hauptsächlich gespielt, wenn ich da war und ihn besucht habe. Ansonsten hat er dann halt wirklich nur zum Funken, er war Funkamateur, benutzt Packet Radio oder halt zum Briefe schreiben, ne? Packet Radio, Briefe schreiben, so Geschichten.
Ja. Jetzt sagst du gerade, wie lange du schon sozusagen in dieser Retro-Szene drin bist.
Ja.
Damals, als du angefangen hast, war das ja, würde ich jetzt mal behaupten, noch was sehr Nischiges, ja? Das haben zwar viele Leute mit ganz viel Herzblut betrieben, schon immer, wie du ja jetzt auch weiterhin auch. Aber es war irgendwie noch gar nicht so richtig kommerziell erschlossen.
Genau. Und Mainstream wurde erst 2010. Ja. Das war so das Knackjahr.
Ja, ich finde auch, also vielleicht war auch so ein Schlüsselmoment, als Nintendo, ich glaube, mit der Wii zum ersten Mal diese Virtual Console eingeführt hat und auf einmal sozusagen dir die Spiele, die du vor 20 Jahre vorher von denen gekauft hattest, nochmal verkauft hat, eben dann emuliert auf den neueren Konsolen und das im Grunde genommen mit jeder Konsole dann gemacht hat, die anderen Mitbewerber, so sie denn so einen Back-Catalog hatten, haben es auch so gemacht und dann haben wir ja schon angesprochen, gab es eben NES Mini und den C64 Mini und die PlayStation 1 Mini und so. Also auf einmal wird Retro richtig kommerziell wieder. Ist das eine uneingeschränkt gute Sache für dich, der es eben auch noch anders kennt, oder hat das auch Nachteile? Wie war das so für dich, das so zu erleben, dass auf einmal dieses Nischenhobby, was du immer so nicht kommerziell betrieben hast und auch immer noch nicht kommerziell betreibst, auf einmal jetzt wieder Big Bucks wird?
Ja, ich finde das gut, weil ich konnte mir dann als erstes neue Game Gear Controller kaufen. Weil im Gegensatz zu den Controllern von Nintendo, die von Sega altern total schlecht. Die meisten gehen durchs lange Lagern schon kaputt, weil die Gummis sich zerbröseln und so. Und die sind da nicht reparabel, die kann man direkt in die Tonne schmeißen. Und mega geil, dass ich offiziell neue Controller kaufen kann, dass ich neue Spiele kaufen kann. Für alte Konsolen, für alte Computer ist Wahnsinn. Dass jetzt seit der Pandemie und auch, sagen wir mal, seit 2015 die Preise für die alten Sachen, die man früher entgegengeschmissen hat, teuer kaufen muss, ist natürlich unschön. Und das letzte Jahr haben viele aus dem Retro-Bereich, ob es jetzt NES ist, Super NES oder so, ihr Hobby aufgegeben. Die sammeln nicht mehr aufgrund der Preise. Und ich bin halt dann umgestiegen zu sagen, okay, dann konzentriere ich mich halt auf die neuen Spiele für die alten Systeme und kauf halt die von den neuen Publishern Sachen, ja. Und tu jetzt halt weniger alte Sachen sammeln. Ist für mich okay, habe ich halt umgeschwenkt, ne. Also gesehen, ist es halt immer eine Geschmackssache. Ich bin beidem aufgeschlossen, sowohl dem alten als auch dem neuen für die alten.
Ja. Warum reizt dich dieses Neue an den Alten? Ich meine, wenn man jetzt mal die technische Power vergleicht, ja, jeder hat heutzutage mehr Grafikpower in seiner Hosentasche, die er mit sich rumträgt, als dieser grobe Klotz, den du C64 hast. Was ist das Faszinierende an neuen Spielen auf diesen alten Systemen, die ja technisch, sind wir ehrlich, einfach 40 Jahre alt sind? Was ist das Faszinierende?
Das stimmt ja nicht immer. Das stimmt ja nicht immer. Es ist ja so, dass das heutzutage viel mehr bekannt ist, wie man die Hardware ausreizen kann bei den alten Kisten. Das heißt, die Spiele sind besser von der Grafik her. Gerade heute ist Star Wars The Empire Strikes Back erschienen für den C64 zum kostenlosen Download, was basiert auf einem Preview, das 1987 veröffentlicht worden ist, aber nie released worden ist. Und da sieht man mal den grafischen Unterschied 1987 zu 2022 auf derselben Hardware, das C64, ohne ROI, also RAM Expansion Unit oder irgendwelchen Hardware-Fehlefanz, um das Ganze besser zu machen. Und es ist halt krass. Oder anderes Beispiel ist Paprium, was für den Mega Drive erschienen ist vor 2 Jahren. Dieser Brawler, der halt einfach grafisch krass ist, weil sie halt einfach ein paar Hardware-Sachen reingepackt haben ins Cartridge, ne? Um halt besseren Sound, bessere Grafik zu haben. Ist natürlich dann nicht mehr die Originalkonsole, aber ist halt technisch heutzutage machbar. Und ist halt krass, was heutzutage halt machbar ist mit den alten Geschichten.
Ja, das ist, glaube ich, der Appeal, ne? Also, genau. Du hast ja auch schon die Nähe zu der Demoszene erwähnt, ne? Und die Demoszene, wer das nicht kennt, das sind eben diese lustigen Grafikdemos, die es von Hacker- und Cracker-Gruppen gab, schon in den 80ern, glaube ich. Genau. Die also eigentlich dafür gesorgt haben, dass Spiele, dass man Spiele crackt, also dass man die sozusagen Raubkopien machbar sind, dass man Sicherungssysteme umgeht, die dann aber sozusagen ihre, ja, ich weiß nicht, wie so Graffiti, quasi digitales Graffiti, eben mit eben so Demos gezeigt haben. Also im Grunde genommen ihr Logo und solche Sachen, ja, so schön visuell dargestellt haben. Future Crew aus Finnland war irgendwie so eine Demo.
Oder Try It.
Total geil. Und so. Und das Geile ist,
wo man dachte, das wären die Hersteller, obwohl es die Cracker waren. Das ist halt total geil.
Und ja, eben, ich meine, die haben unglaublich viele aus diesen Systemen damals rausgeholt. Und ich war auch ein paar Mal auf so Demoszene-Treffen. Und da gibt's ja zum Beispiel so 4K-Disziplinen, also wo man sozusagen guckt, wie kann man, wie viel kann man aus einem System rausholen, das wirklich nur 4K-Arbeitsspeicher hat. Genau. So, also das ist, glaube ich, der Appeal, so zu gucken, ich nehme jetzt diese Hardware und mit dem heutigen Wissen und mit so Jahrzehnte später, was kann ich da an Maximum rausholen und kann ich es noch weiter und noch weiter pushen? Das ist, das ist irgendwo so für die Leute so, das ist so ein bisschen fast wie so ein Sport, oder? So ein
sportlicher Ehrgeiz. Ja, es ist schon krass. Ich meine, zum Beispiel gibt es ja den Plek von Angels, der aus Ungarn, einer der besten Programmierer für den C64, der hat 1999 einfach mal eine bessere Grafikkomprimierung erfunden, ja, für Pornos, um da im Orange-Braunton halt die weiblichen Bilder besser darzustellen. Und hat sich dann spezialisiert auf Game-Patching für IDE64-Controller.
Okay.
Damit man seine C64-Spiele auch von der Festplatte spielen kann, wenn man eine IDE64-Controller aus Tschechien hat. Und das sind halt echt Koryphäen, die da in der Demoszene arbeiten und die auch dann, um mal zurückzukommen, halt auch bei meinem Discmac mitgearbeitet haben. Also so schließt sich dann der Kreis. Ja, ja, so gesehen haben wir auch viele Leute in dem Team, die halt auch bekannt sind für andere Dinge, die sie in ihrem Hobby gemacht haben, ja.
Ja, ja, gut, okay, Porno als Treiber von technischer Innovation ist ja tatsächlich nichts Neues. Das hatten wir,
bei der Blu-ray
ja schon immer.
Und bei der VHS auch so.
Genau, ja, genau. Blu-ray, VHS, DVD, wo wir, ne, das war ja alles immer zusammenhängend. Aber ich glaube, Porno am C64, ich bin mir da nicht so sicher. Also, wobei Sexgames gab es damals, daran erinnere ich mich, hat nie einer gespielt.
Ja, genau, hat den Competition Pro immer kaputt gemacht. Ne?
Aber sowas von.
Ja, ich weiß. Ich war ja, wie gesagt,
ich hab's nur gehört.
Paar Mal auf solchen Treffen und da ist es tatsächlich überraschend, wie oft man, ich sag's mal vorsichtig, eben Erwachseneninhalte auf den Bildschirmen dann sieht.
Das stimmt.
Aber eben auch komprimiert, ja, auch in irgendwie, ich weiß nicht, wie viel K und so. Also da, ob man das jetzt gut findet oder schlecht findet, es gehört zu der Demoszene irgendwie wenigstens zum Teil mit dazu. So meine Erfahrung. Ne? Aber ich finde diesen sportlichen Gedanken, den finde ich unglaublich spannend, ja, zu gucken, eben, was hole ich aus der Hardware raus. Sind das denn eigentlich, Jörg, wenn du sagst, das sind eben großartige Programmierer, die da am Werk sind, können die das, was sie da lernen, auf diesen alten Systemen, kann man das nicht auch auf modernen Konsolen, auf modernen PCs umsetzen? Sind das auch gefragte Programmierer?
Ja, für moderne machen die auch Spiele? Einige. Machen die auch einige. Nvidia zum Beispiel hat ja einige dieser Demoszene-Partys für Jahre gesponsert, ne? Und auf diesen großen Demoszene-Partys gibt's auch immer Stellenanzeigengesuche, ja, wo dann Geschäftsführer von Firmen kommen und dann ihr Business vorstellen und dann Leute direkt vom Krabbeltisch sozusagen abwerben, direkt von der Tastatur mitnehmen. Und wo es auch in der letzten Zeit, auch bei den letzten Demoszene-Partys auch häufig Kurse gab und über gewisse Themen, ne? Also da wird viel, also der Arbeitsmarkt ist da drauf auch schon angesprungen, schon längst. Also viele Spieleprogrammierer für moderne Systeme kommen ursprünglich aus der Demoszene oder zumindest aus dem C64-Bereich, ja. Und ich meine, es gibt ja viele, die noch heutzutage noch aktiv sind, die damals schon aktiv waren. EA hattest du mal genannt. Die gibt's ja immer noch. Und die war ja damals bekannt in den 80ern für Spiele wie Skate or Die, Ski or Die. Wahnsinn. Und gibt's ja immer noch, ne?
Ja. Ja, das stimmt. Activision ist auch uralt, ne?
Ja, klar.
Ja, Activision war eine der ersten Firmen, die mir begegnet sind, weil Activision damals River Raid auf dem Atari 2600 rausgebracht haben. Das erste indizierte Spiel, programmiert von einer Frau. Und River Raid und Activision, das war für mich, war Activision so ganz klar, ne? Waren ja, glaube ich, auch ehemalige Atari-Mitarbeiter, wenn ich es richtig
erinnere. Genau, ja, genau. Activision hat sich ja gegründet. Da habe ich ein E-Mail-Interview mit David Crane gemacht, dem Gründer von Activision. Der Activision wurde gegründet, weil Atari gesagt hat, nee, wir tun den Entwicklern keine Credits geben für die Spiele. Die sind hier da zum Arbeiten und um uns hier Spiele zu programmieren. Die müssen nicht irgendwie noch gefördert werden und an die breite Masse nach vorne getragen werden. Oder zum Beispiel, wenn man sieht, Electronic Arts, da gab's dann Ski or Die in einem riesen Pappumschlag mit Bilder der Programmierer und der Grafiker und der Composer, wo erzählt worden ist, was die noch als Hobby machen, neben dem Arbeiten für Electronic Arts und so. Also durch Activision gab's dieses Aufblühen. Activision war ja auch der erste Third-Party-Publisher für das VCS, für die Atari-Konsole. Ist tatsächlich so, ja. Ja.
Jetzt mal eine Frage an dich als C64-Fachmann. Oh Gott. Wenn ich irgendwo auf einem Flohmarkt einen C64 sehe und derjenige sagt, oh, ist kaputt, kriegst du für einen Zwanni. Und ich kaufe mir den. Kriegt man so ein C64 mit heutigen Mitteln nach wie noch repariert, weil man vielleicht noch Ersatzteile braucht oder sowas?
Ja, ja, klar. Also, was man natürlich nicht tun sollte, das ist eine Todsünde, das alte Netzteil, was dabei ist, mitzuverwenden, weil natürlich durch die Jahrzehnte, durch die analogen Bauteile einfach mehr Volt liefern als die 5 beziehungsweise 12 Volt. Das heißt, einmal einschalten, sofort kaputt. Und deswegen sollte man sich, da gibt es ja verschiedene Anbieter heutzutage, ein neues digitales Schaltnetzteil, das sind zum Beispiel die Polen ganz groß, einfach kaufen und dann ein sicheres Netzteil anschließen, dass man nicht seinen C64, den man für einen Zwanni von einem Flohmarkt sich gekauft hat, gleich kaputt macht beim ersten Einschalten.
Ah, okay, alles klar. Also das ist schon mal das Wichtigste. Also wenn ihr das dann kauft, dann so ein Ding euch zulegen. Ja. Okay.
Und die ECs, die kriegt man gebraucht natürlich auf eBay, wenn du willst.
Ja. Okay, alles klar, gut.
Also reparieren lässt sich das gut. Mhm. Ich habe mir damals, vor 5 Jahren, glaube ich, war das, weil irgendwann sind mir die Teile halt Reihe nach kaputt gegangen und habe ich mir so ein Harness gekauft. Das ist praktisch so ein Cartridge mit Kabelset. Und dann gab es dann praktisch immer so ein Loopback-Kabel. Das heißt also, der C64 hat sich selber Signale geschickt und anhand des Signals, was er wieder zurückgekriegt hat, konnte er dann sehen, da ist das kaputt, da ist das kaputt. Aber dieses Harness, dieses Kabelset ist sehr, sehr selten und man muss dann immer Leute finden, die alle paar Jahre mal auf eBay das anbieten und sich was zusammengelötet haben. Aber mit den richtigen Tools oder gibt auch Homepages, wo man dann auch lesen kann, so Reparaturanleitungen, man kriegt das schon hin. Ich persönlich komme jetzt mit diesem Kabelset klar, aber ich kann jetzt keine krassen Sachen reparieren, also löten 2 linke Hände gar nicht.
Okay.
Und bis auf 2 Modelle sind von diesen C64 die meisten nicht gesockelt. Ja, das heißt, man muss da echt ein- und auslöten, wenn da so ICs kaputt sind.
Okay. Kriege ich denn den C64? Der hatte ja, glaube ich, einen Antennenanschluss, wenn ich mich recht entsinne.
Plus keinen Daumen mehr.
Da brauche ich doch dann auch einen Adapter, Antenne auf HDMI wahrscheinlich irgendwie.
Na, damit das wieso? Nimm einfach den Chroma Luma beziehungsweise AV-Signal und hat man schon damals nicht gebraucht. Antenne hat man nur genommen, weil das Kabel dabei lag.
Aber, ja, okay.
Mein Großvater hat nie Antenne verwendet. Also ich kenne auch aus meinem Freundeskreis hat niemand eine Antenne verwendet. Die haben alle Monitore verwendet, entweder einen Kühn-Monitor oder einen C84 Farbmonitor oder halt einen der zig anderen Modelle und einfach dann über AV oder Chroma Luma, was praktisch dieses getrennte Signale sind. Oder mein Großvater einmal sogar über SCART einfach das Bild rausgeworfen. Also ich kenne aus meiner Kindheit niemanden, der mit dem Antennenkabel gearbeitet hat.
Chroma Luma heißt dann richtig hier, jetzt redet der Fernsehmensch, BNC-Anschluss, so Bajonett-Verschluss.
Nee, das war bei denen tatsächlich übers AV-Kabel.
Ach so, okay. Chinch.
Ja, Cinch, ja. Genau. Ja,
okay,
genau. Ja, gut, also okay, da, ja. Man, für den Commodore muss man halt gucken, wenn man auf eBay guckt, dass man sich das richtige Kabel kauft und dann nicht das Chromaluma-Kabel kauft und dann versucht, einen Fernseher anzuschließen, der nur Audio-Video hat. Also es ist Cinch, genau.
Das sind gute Fragen von dir, Tobi, weil das und gute Antworten von dir, Jörg. Also das ist schon nicht ganz ohne, ne?
Das ist
also,
nicht ohne, ja.
Ich halt hier mit mir gestruggelt habe. Ich kenne das von meinem Atari 2600, den ich versucht habe, einen Fernseher anzuschließen. Und das hat bei dem einen Fernseher gar nicht mehr funktioniert, aber auf dem etwas älteren Flachbildfernseher hat es geklappt, weil der noch die alte analoge Kanalbelegung hat. Ja, weil Konsole, entweder Kanal 3 oder Kanal 4, das konntest du an der Konsole einstellen. Und der ältere Flachbildfernseher, der kann das noch. Der neuere Flachbildfernseher, der kann es nicht mehr, weil der halt nur diese modernen Kanäle hat. Und da braucht man dann tatsächlich einen Adapter, habe ich festgestellt. Um das dann anzuschließen und es zu meiner Tochter stolz zu präsentieren und die sagt,
Ja gut, so ist es halt.
Und
ja,
wenn ich auf die Packung gucke, dann weiß ich, was das Spiel darstellen soll. Da ist der C64 natürlich ja deutlich besser, wenn wir uns
erinnern. Ja, also, ja, wie gesagt, also der Antennenanschluss würde ich nicht verwenden.
Alles klar.
Gut. Okay, guter Tipp.
Wenn man denn solche Fragen hat, wie ich sie jetzt schon gestellt habe, ich meine, das kann nicht jeder unseren Podcast vor uns hochspielen, kann man sich da auch an euch wenden und sagen, ey, hier, Scene World, ich habe eine Frage, ich brauche kurz ein bisschen Hilfe zu meinem C64, weil ich glaube, die Commodore-Hotline in München, die ist nicht mehr ganz so einfach zu erreichen.
Hat bis jetzt noch niemand versucht, aber ich würde natürlich nicht sagen, nee, auf keinen Fall. Also wenn ich die Frage beantworten kann, dann gerne, schreibt mich an. contact@sceneworld.org
geht direkt. Schreiben wir in die Shownotes auf jeden Fall auch.
Können wir gerne machen, aber ich bin halt kein Hardware-Experte, ich kenne nur die Basics. Ich habe dann meine eigenen Leute, die ich fragen kann oder halt innerhalb der Szene, die man fragen kann. Es ist halt einfach so nach dem Motto, wer kennt wen, so ist es eher. Ne?
Alles klar, weil es gibt ja Leute, die vielleicht jetzt diesen Podcast hören und sagen so, ich habe das Thema lange verdrängt und will mich jetzt der Vergangenheit stellen und mein Trauma besiegen und neu in diese Szene reinrutschen, die ja wirklich aus einer sehr vielen netten Menschen besteht, die da mit Leidenschaft und Passion rangehen und ja immer noch neue Spiele programmieren. Das finde ich tatsächlich das Faszinierende, dass es immer noch neue Spiele gibt für diese alten Kisten.
Ja, vor allem, als ihr das Thema Datasette angeschnitten habt, da musste ich mich dran erinnern. Ich habe ja, Jörg, dich ja auch einmal im ZDF als O-Tongeber empfangen dürfen. Und eben auch andere Leute aus der Retro-Szene, immer mal wieder über die berichtet. Und da gibt es ja eben tatsächlich Leute, die rausfinden, so ein Spiel wie Defender of the Crown ist zwar auf allen oder fast allen Systemen eben gut gelaufen und wurde auch emuliert und so weiter, aber kam nie auf ein ZX-Spektrum raus, eben auf der Datasette. ich rede von dem netten Sven Fössing, den wir schon
den hattest du ja dann auch interviewt, genau.
Der war ja auch mit dabei. Und der hat dann tatsächlich einfach so, sozusagen aus sportlichem Ehrgeiz gesagt, nö, das kann nicht sein, dass das nie auf dem ZX Spektrum erschienen ist. Und hat sich dann um den Code bemüht, hat das sozusagen, also das wurde wohl mal angefangen, dieses Projekt, aber nie zu Ende entwickelt. Das hat er erstmal recherchiert, angefragt, die Lizenz dafür bekommen, musste dann rausfinden, wo gibt es noch ein Presswerk für Audiokassetten? Das hat er rausgefunden. Es gibt, glaube ich, wohl nur noch eine Firma in Europa, die das macht. In dem Interview hat er mir erzählt, dass das noch gar nicht die verrückteste Geschichte ist, dass es irgendwie Videospielsysteme gibt, von denen ich noch nie gehört habe, die sich vielleicht nur überhaupt damals 1000 Mal verkauft haben, die jetzt vielleicht 100 Leute noch haben und Leute entwickeln neue Spiele dafür. Also es wird verrückter geht immer, oder, in dieser Szene, Jörg?
Ja, klar, das sind natürlich dann keine Grenzen gesetzt irgendwo, ne? Ich glaube, die Grenze wird irgendwann kommen, wenn die Sachen nicht mehr reparierbar sind. Es sind ja einfach so, dass viele Platinen heutzutage sich einfach chemisch zersetzen und dann kann man nichts mehr reparieren. Und so, das wird irgendwann kommen, dass einfach durch die chemischen und natürlichen Einflüsse von außen irgendwann die Hardware einfach zerstört. Und deswegen haben wir ja so Techniken wie FPGA, um so Hardware dann softwaremäßig in Gutters nachzuahmen, nachzubauen, Das ist ja auch der Unterschied zwischen FPGAs, Nachbauen und Emulation. Bei einer Emulation tue ich ja mit der Software so, als wäre ich die Hardware, dass die Spiele denken, ah, ich habe meinen echten Computer vor mir. Mhm. Während so ein FPGA ja tatsächlich ein Nachbau der Original-Hardware ist, halt mit modernen programmierbaren Schaltkreisen sozusagen. Ah. Das muss man halt auch sehen. Bestes Beispiel, 2004 gab es ja im amerikanischen QVC den DTV, der praktisch der C64 Direct-to-TV war, so ein Joystick, den man ans Fernseher angeschlossen hat. Und interessanterweise war damals nur ein amerikanisches Modell gekauft, aber die meisten in QVC waren Europäer, die da angerufen haben und haben sich das dann bestellt. Und der zum Beispiel wurde als FPGA von der Jerry Ellsworth damals nachgebaut. Aber der C64 Mini, den du, Tobias, vorhin erwähnt hattest, der wiederum geht wieder einen Schritt zurück und nutzt nicht FPGAs, also kein Hardware-Nachbau, sondern Software-Emulation, weil es einfach günstiger ist, herzustellen. Ja, und weil halt inzwischen die CPUs kräftig genug sind, die Emulation in einer guten Geschwindigkeit auf kleinem Platz ablaufen zu lassen. Das heißt, der C64 Mini ist im Vergleich zum DTV eigentlich technisch gesehen ein Rückschritt.
Okay, alles klar, verstehe.
Und wer jetzt von allen Zuhörenden denkt, dass auch dieses Thema vielleicht ein bisschen sehr speziell ist, darf vielleicht nochmal angemerkt, die Erhaltung von alten Videospielen, gerade weil du eben auch sagst, Platinen werden irgendwann zersetzen sich mit der Zeit, Lötzinn wird irgendwann brüchig und ist kaputt. Das ist ein Riesenthema, dem sich sogar die Europäische Kommission angenommen hat. Es gibt deutsche nationale und eben EU-Programme zur Erhaltung von Multimedia-Inhalten.
Genau.
Das heißt, diese Kompetenz, die ihr in dieser Szene habt, ich sage einfach mal ihr im Plural, die ist total wichtig, um eben ein Kulturgut am Laufen zu halten.
Genau.
Sonst sind in 100 Jahren, in 200 Jahren, sind diese alten Spiele irgendwann weg und verschwunden.
Naja, damals, deswegen wurde ja auch damals im Frankfurter Filmmuseum diese Ausstellung gemacht. Damals bei der Eröffnung der Ausstellung waren wir auch eingeladen, wir beide, hat ja der Minister, EU-Minister für die Erhaltung von Video und Filmen, der auch für Computerspiele zuständig ist, eine Rede gehalten, gerade um das Thema. Und ich weiß noch, da war ein Satz, hat gemeint, we have to be aware that we don't do the same mistakes with video games that we did with mute films. Mhm. Denn frühe Stummfilme gibt's heutzutage nicht mehr, weil sich die Filmrollen zersetzt haben und sich niemand um das rechtzeitige Umkopieren auf neue Datenträger gekümmert hat.
Ja,
leider gibt es schon einige Videospiele oder Arcade-Spiele, die unwiederbringlich verloren sind, weil damals zum Beispiel Sega Suicide-Batterien gemacht hat, die nach 5 Jahren ausgelaufen sind und dann einfach über die Chips gelaufen sind und diese Batteriesäure hat dann das Spiel zerstört, damit die Betreiber der Arcade sich neue Spiele kaufen müssen.
What? Das ist ja tatsächlich krass. Das habe ich noch nie gehört. Das ist ja wirklich
krass. Ist tatsächlich so. Da gibt es im Internet auch Services auch Tutorials, wie man den Säureschaden seiner Platine behebt.
Ja.
Nicht nur das, sondern das war dann auch so, dass dann praktisch dieser Chip, der war dann, wo da die Batterie drüber war, der dann irgendwann halt kaputt ist durch die Batteriesäure, war verschlüsselt. Und wenn dieser Inhalt weg ist, lief das Spiel nicht mehr, weil da so eine Checksumme vorher geprüft worden ist von diesem verschlüsselten kodierten Chip und wenn der nicht mehr da war, so, Spiel ist nicht mehr komplett. Und deswegen gibt es auch das MAME-Projekt, dieses Projekt, das diese Arcade-Spiele emuliert. Und da gibt es halt auch Spiele heutzutage, die nicht mehr wiederherstellbar sind, weil halt damals sich auch keine Sau drum gekümmert hat, dass das Spiel mal irgendwann für die Nachwelt erhalten bleibt. Ja, war halt klar, einfach... Richtig. Money, 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 business, business, business. Ja. Und es ist doch heutzutage auch so, wo jetzt Sega announced hat, mit dem neuen Origins, werden jetzt ab, ich glaube nächste Woche, werden dann die ursprünglichen Spiele alle delistet. Von allen Steam und allen Sega-Stores und so. Die wollen nicht mehr, dass man die alten Sonic-Originale kaufen kann.
Tja. Ist ja, so. Das heißt, am besten, Leute, wenn ihr also alte Sachen habt, schmeißt sie niemals weg, hebt sie einfach gut auf, hegt und pflegt sie, reinigt sie ab und zu und benutzt sie auch ab und zu. Ich ärgere mich bis heute, dass ich mein NES damals verkaufen musste, aber das erzähle ich, glaube ich, auch jedem.
Ja, wer hat das damals nicht gemacht? Ich habe damals auch Geld auf dem Flohmarkt dafür gekriegt.
Und habe mir dann Super NES gekauft. Und das hat mein Bruder sich gezockt. Phil, wir müssen dringend reden.
Ja, nee, eigentlich ist sozusagen die Mahnung des EU-Kommissars, die du erwähnt hast, ist ein schönes Schlusswort. Lasst uns nicht den gleichen Fehler machen, den wir bei Stummfilmen vielleicht gemacht haben. Genau. Teilweise hast du gesagt, haben wir diesen Fehler schon gemacht, aber leider, durch die Retro-Szene, durch so aktive, kompetente, leidenschaftliche Menschen wie du und viele, viele andere, können wir dafür sorgen, dass es bei wenigen Spielen bleibt, die verloren sind, und die, die es noch gibt, dass die erhalten bleiben.
Hängt ja auch so ein bisschen davon ab, was wir als Konsument durchgehen lassen und was nicht.
Das ist sehr richtig, Jörg. Vielen Dank für deine Zeit und dass du uns so Einblicke in dein ja wirklich spannendes Hobby gegeben hast. Ihr findet übrigens alles rund um Jörg und das Scene World Magazine in den Shownotes zu diesem Podcast. Falls ihr das nicht findet, weil wir das mit den Shownotes nicht hinkriegen, schreibt uns einfach eine Nachricht via Facebook oder auch über alle anderen Kontaktdaten. Vielen Dank dafür, Jörg. Und ja, wir sagen Tschüss und bis bald.
Bis sehr bald. Ich danke auch.
Wiedersehen.